Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir wollen noch mal ein Wort aus der Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem nehmen. Da heißt Johannes 12, und viele nahmen Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Meine Freunde, man muss es mal gehört haben. Wenn so ein richtiger Essener Junge, sagen wir mal ein Lehrling in einem kaufmännischen Betrieb, von seinem Büroalltag erzählt, so wie ich es neulich mal gehört habe. Da berichtet einer, wie der Chef einen unangenehmen Besuch kriegt. Das ging dann ungefähr so. Und dann wird den Kerl pampig gegen den Alten. Mensch, dann gab es aber einen Knall und der Chef ging auf die Palme. Ist das nicht ein wundervoll drastischer Ausdruck? Er ging auf die Palme. Wenn einer zornig wird, nicht, sagt man, er geht auf die Palme. Meine Freunde, in unserem Text gehen auch Leute auf die Palme. Allerdings nicht im Zorn und nicht nur bildlich gesprochen, sondern ganz wirklich und in großer Freude. Sie gingen auf die Palme, um Zweige abzuhauen, mit denen sie dem einziehenden Heiland zuwinken wollten und mit denen sie seinen Weg schmücken wollten. Ich glaube, Sie haben die Geschichte vor sich, wie die Jünger mit dem Esel ankommen, oder genauer mit der Eselin. Sie legten ihre Kleider darauf und setzten ihn darauf. Und dann umringt ihn die Menge der Festpilger, die die Straßen bevölkerten, und jauchzen ihm zu und grüßen ihn mit dem messianischen Ruf: Hosianna! Gelobt sei, der kommt im Namen des Herrn. Und da heißt es im Matthäusevangelium: Viele hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und im Johannesevangelium wird es fast noch feierlicher gesagt: Viele nahmen Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna. Meine Freunde, diese Palmzweige, die spielen also eine beachtliche Rolle in dieser Adventsgeschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem. Und da ist es wohl richtig, wenn wir am dritten Advent mal von den Palmzweigen reden. Wir haben am ersten Advent von dem Esel geredet, am zweiten von den Kleidern, die auf den Weg gelegt wurden. Und da wollen wir also heute mal von den Palmzweigen reden. Wenn die so eine Rolle in der Adventsgeschichte spielen, dann ist es richtig, dann ist ein Fehler, dass ich in 35 Jahren noch nie darauf gekommen bin, über die Palmzweige zu sprechen. Dies geht also heute Morgen. Wir überschreiben die Predigt und Text die Palmzweige. Ich habe wieder drei Dinge dazu zu sagen. Das erste ist dies. Diese Palmzweige reden eine geistliche Sprache. Wir wollen die geistige Sprache der Palmzweige hören. Sehen Sie, dass diese Palmzweige eine geistliche Bedeutung haben? Das geht aus Folgendem klar hervor. Im ersten Königsbuch wird uns erzählt, wie der herrliche König Salomo seinen wundervollen Tempel baut. Und da stand er ganz unter dem Gebot, das uns leider heute unterschlagen ist, aus unerfindlichen Gründen: Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Ich bin darum so beruhigt, dass wir in so einem Saal predigen, nicht, wo keine Verführung dazu da ist. Es gab in diesem wundervollen Tempel keine Gemälde, keine Skulpturen, keine Götterbilder, keine heiligen Gestalten, nichts. Und wenn Sie das mal lesen im ersten Königsbuch, dann ist darum gerade auffällig, dass wir gewissermaßen mal eine Ausnahme hören. Es gab Schnitzwerk, wird ein paar Mal gesagt, Schnitzwerk von Cherubim, also Engelgestalten, und Palmen. Gerade bei dieser völligen Leere sonst ist es auffällig, dass der einzige Schmuck geschnitzte Palmen sind. Da wird deutlich, dass die Palmen im Tempel, in der geistlichen Ökonomie, eine ganz große symbolische Bedeutung haben. Und wofür sind denn nun die Palmen in der Bibel ein Symbol? Ich will es gleich vorweg sagen. Sind sie ein Symbol für einen kraftvollen, geisterfüllten Glauben, der auf den lebendigen Gott gerichtet ist, der etwa sagen kann, ich gehe einher in der Kraft des Herrn her. Ich möchte das ein bisschen zeigen. Sind Sie ein alter Ausleger, den ich gestern bei meiner Vorbereitung las, der sagt, Israel hatte offene Augen für die Schönheit und die kraftstrotzende Fülle und die Herrlichkeit der Palmen, dieser Könige unter den Bäumen. Dieser Könige unter den Bäumen. Dann sind Auge für, dass er besonders ist, diese wundervollen Palmen. Und nun steht im Psalmbuch das Wort, der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Das heißt also, wer die Gerechtigkeit vor Gott hat, wer Frieden mit Gott hat, wie wir das kriegen, möchte ich jetzt nicht darauf eingehen. Wer das hat, was Paulus sagt, nun wir sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Wer die Gerechtigkeit vor Gott hat, der wird mit einem Palmbaum verglichen. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Gerecht hat etwas an sich von dieser Herrlichkeit des Palmbaums. Nun, der Vergleich liegt nahe. Zum Beispiel, ich will so ein paar Vergleichspunkte mal nennen. Sehen Sie so einen Palmbaum, der wächst gerade nach oben. Er hat einen Zug nach oben. Nicht so ein Maulbeerbaum, die es auch im Morgenland gab, die wachsen so in die Breite. Haben hängende Äste. Aber der Palmbaum, der strebt nach oben. Der Gerechte wird grün wie ein Palmbaum. Das will sagen, wer die Gerechtigkeit vor Gott hat, der hat einen himmlischen Sinn, der nach oben strebt. Ein himmlischen Sinn. Von diesem himmlischen Sinn redet der Herr Jesus mal. Tracht am ersten nach dem Reiche Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Von dem himmlischen Sinn redet der Apostel Paulus. Tracht nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Der Gerechte, das ist ein Mensch mit Ewigkeitsblick hier im Alltag. Wie die Palme nach oben strebt. Oder ein anderer Vergleichspunkt. Sehen Sie, eine Palme gedeiht nur, wo helle Sonne ist. Also bei uns gibt es gar keine Palmen, auf die man gehen könnte, nicht? Höchstens so kleine Zimmerpälmchen. Bei diesem ewig grauen Himmel Nordgermaniens, da wachsen keine Palmen. Palmen brauchen Sonne. Und je nicht, bei Airolo fängt es an hinterm Gotthard und je weiter nach Süden kommen, da kommen die Palmen, wo die Sonne kommt, in Algi und so. Sonne brauchen sie. Und sehen, der Gerechte wird grün wie ein Palmbaum. Der Gerechte, das ist ein Mensch, der nicht leben kann ohne die Sonne der Gegenwart seines himmlischen Herrn und ohne den Sonnenschein der Gnade Gottes in Jesus Christus. Weltmensch, der kann im Nebel der Sünde des Todes leben. Ein Gerechter kann es nicht mehr. Er braucht das, den hellen Sonnenschein der Gnade Gottes in Jesus Christus. So ist der Palmbaum ein Symbol für ein kraftvolles, geisterfülltes Glaubensleben. Ich möchte einfach mal so ein paar Beispiele aus der Bibel Ihnen zeigen. Wie sehr gleicht etwa der große Freund Gottes Abraham solch einem herrlichen Palmbaum, als ihn Gott eines Nachts weckt und aus dem Zelt herausführt unter den leuchtenden Sternenhimmel, und da gibt er ihm eine geradezu unwahrscheinliche Verheißung. Und da steht nur der eine Satz: Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnet er ihm zu Gerechtigkeit. Nicht, das spüren etwas, was ein herrlicher Glaube ist. Oder wie so ein Palmbaum grünte etwa der große Gottesfreund, der König David, dieser Psalmsänger. Als er sang: Herzlich lieb habe ich dich, Herr meine Stärke, Herr mein Fels, meine Burg, mein Retter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue. Nicht, dass ich dieses überfließende Freude am Herrn. Und einem Palmbaum glich auch dieser David, als er am Boden lag und über seine schreckliche Sünde weinte. Auch da war er noch ein Palmbaum, der nicht existieren kann ohne die Sonne der Gnade Gottes. Da ist ihm der Himmel verschlossen, er liegt auf dem Angesicht und weint. Und er fährt dann die Vergebung der Sünden wohl dem, der die Sünden vergeben sind, der wie Missetat bedeckt ist. Nicht der Palmbaum, der nicht leben kann ohne die Sonne der Gnade Gottes in Jesus Christus. Ja, der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Nun, meine Freunde, diese geistliche Bedeutung war den Leuten in Israel bekannt. Als sie Palmnamen Herrn Jesus entgegengingen, da war das nicht irgendwelche Wedelchen da, nicht? Sondern da stand was hinter. Sie hatten die als einziges Ornament im Tempel die Palmen gesehen. Sie wussten, dass da, sie kannten das Alte Testament, der Gerechte wird grün wie ein Palmbaum. Sie wussten, die Palme ist Symbol eines lebendigen, geisterfüllten, kraftvollen Glaubens. Und als sie dem Heiland hier, wie sie heißt, mit den Palmenzweigen entgegengingen, da war die Sprache dieser Palmen: Mein Herz soll dir grünen in stetem Lob und Preis und deinem Namen dienen, so gut es kann und weiß. Und nun möchte ich Ihnen sagen, tragen Sie doch auch recht dem Heiland in diesen Adventstagen die Palmen Ihres Herzens entgegen. Und sagen Sie ihm vielleicht dabei seufzend: O Herr, mein Glaube ist gar nicht wie so ein kraftstrotzender, herrlicher Palmbaum. Mein Glaubensleben, das ist vielleicht viel eher wie so eine vertrocknete Distel. Ah, wie viele sind vertrocknete Disteln. Oder mein Glaubensleben, das ist dem kleinen Pfeilchen gleich, das im Verborgenen blüht. Man merkt nichts davon. Ich selber merke es nicht mehr so. Ach, Herr, lass mich doch, so müssen Sie sagen, und die Palmen entgegentragen. Ach, Herr, lass mich doch durch deinen Geist stark werden am inwendigen Menschen. Lass mich doch auch im Sonnenschein deiner Gnade und Erbarmung der Lösung stehen und dadurch erstarken, dass ich dich ehren kann, so wie ein Palmbaum die ganze Landschaft ehrt. Das ist das Erste. Wir hörten diese geistliche Sprache der Palmen. Und nun kommen wir zum Zweiten. Ich habe diese Palmzweige, die Leute getragen haben, hin und her gewendet. Jetzt kommt die Rückseite dieser Palmzweige an die Reihe. Am liebsten würde ich jetzt nochmal Vers singen lassen. Kommt was ganz Neues. Die Palmen zeugen von der Armseligkeit. Sie zeugen von der großen Armseligkeit. Und das möchte ich Ihnen jetzt ausführen. Sehen Sie, es gibt im Alten Testament viele Verheißungen auf den kommenden Messias. Und da gab es zwei, die den Schriftgelehrten viel Kopfzerbrechen machten, weil die sich gleichsam widersprechen. Scheinbar widersprechen. Die eine steht im Propheten Daniel und da heißt es, er wird in Herrlichkeit kommen. Der Messias wird kommen, der Menschensohn in den Wolken des Himmels. Und die andere steht im Propheten Micha, da heißt, der Messias wird ganz arm kommen. Wörtlich so. Sieh, dein König kommt zu dir, arm und reit auf einem Esel. Und ich war, diese scheinbar gegensätzlichen Verheißungen haben den Schriftgelehrten, den Rabbinen, viel Kopfzerbrechen gemacht. Wie kommt er nun? In Wolken des Himmels oder arm und reit auf einem Esel? Und es ist sehr interessant, da lebte etwa 300 Jahre vor dem Einzug Jesu in Jerusalem, genau 270 Jahre, ein Rabbi Alexandrai, der hat gesagt, ich kann es erklären. Die Sache ist so, wenn Israel Verdienste haben wird, dann kommt er herrlich. Wenn Israel aber keine Verdienste haben wird vor Gott, dann kommt er arm und reit auf einem Esel. Und kam er arm und reit auf dem Esel. Und der Rabbi Alexandrai kann sagen, richtig, wir haben keine Verdienste. Wir alle nicht haben Verdienste. Wie sagt der Paulus im Römerbrief, wir mangeln des Ruhms, den wir vor Gott haben sollten. Und nun kommt er arm. Und zu der Armseligkeit des Königs gehören auch die Zweige. So, ein moderner Ausleger, der heute noch lebt, der sagt zum Einzug Jesu in Jerusalem, das hat mir beinahe wehgetan, wie er das sagte, was da vor sich geht, ist dem Zuge eines Narrenkönigs ähnlicher als einem wirklich königlichen Geschehen. Ein König auf einem Esel, der ihm noch nicht einmal selber gehört. Ein König ohne Krone, ohne Schwert, ohne Gefolge. Seine Bahn ist nicht geschmückt mit herrlichen Girlanden, sondern mit schnell abgeschlagenen Zweigen und ausgerissenen Krautbüscheln. Also von ausgerissenen Krautbüscheln lese ich nun allerdings hier nichts, nicht? Aber er hat schon recht, mit schnell abgeschlagenen Zweigen. Sehen Sie, wenn in Bonn großer Bahnhof ist, weil der Kaiser von, von Venezuela oder von der Ministerpräsident von Ghana oder was kommt, Dann kommen da gelernte Gärtner und setzen die anständigen Lorbeerbäume und die richtigen Girlanden dahin. Und wenn der Zug einfährt, dann ist alles richtig. Und da kann man natürlich die Nase rümpfen, wenn der König Gottes ankommt und da ist weder eine Girlande noch ein gelernter Gärtner da, sondern ein paar dreckige Straßenjungens klettern auf die Palmen und hauen vor der Nase Jesu die Zweige runter und werfen sie Leuten zu, mit denen die dann den Jubel inszenieren. Das ist eine ziemlich improvisierte und armselige und kümmerliche Sache. Ja, die Palmzweige gehören zu der Armseligkeit Jesu. Wir haben einen armseligen König. Und er wird noch viel armseliger. Er wird am Kreuz hängen, zwischen Verbrechern und jämmerlich sterben. Und bis zu diesem Tage kann jeder dämliche Junge ihn verspotten. Und wenn der Kaserne einer sagt, ich gehöre Jesus, da gehen Gebrüll und Gelächter an. So armselig ist unser König, der täglich unter uns neu gekreuzigt wird. Er will hier seine Macht und Majestät verhüllen. Und wie armselig ist die Schar, die mit ihm geht, seine Gemeinde. Oder sind sie etwa überzeugende Christen? Ich möchte nicht wissen, wie viele Eheleute hier sitzen, deren Ehe einfach nicht in Ordnung ist. Ich möchte nicht wissen, wie viele Mädels hier sitzen, junge Leute, die im Dreck sitzen bis über die Ohren. Ich möchte nicht wissen, wie viele hier sitzen, deren letzte Woche erfüllt ist mit Lüge und lauter ungeistlichem Wesen. Ich möchte nicht wissen, wie viele hier sitzen, die gebunden sind alten Vorstellungen, Vorurteilen von Großväterzeiten her. Das nennt man Zweifel. Oh, meine Freunde, wir sind keine überzeugenden Christen. Da ist so viel Selbstsucht und so viel Rechthaberei und so viel Unreinigkeit und so viel Lüge und so viel Lieblosigkeit und Kälte. Ein armseliger König, der zum Kreuz reitet und eine Gemeinde, die ihn permanent blamiert. Das ist schon ein armseliges Ding. Da sind keine Girlanden, die ein Gärtner macht, sondern Zweige, die ein schmutziger Junge runterschmeißt. Davon reden diese Zweige, diese Palmzweige, von der Armut dieses Herrn und seiner Gemeinde. Aber, meine Freunde, man täusche sich nicht in ihm und in seiner Gemeinde. Er ist der, dem alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und wenn einmal alle Mächte zerbrochen sind, die sich aufblasen, dann wird er wie Trümmer Jesus gehen. Oh, meine Freunde, es gibt Menschen, die heute schon seine Macht und Herrlichkeit unter der Verhüllung kennen. Und ich wünschte ihnen, sie gehörten dazu. Er wird gesucht und gefunden von denen, denen es nicht um Pracht und Prunk zu tun ist, die genug haben von Blechmusik und Fahnen und Orden und Lametta und all so ein dummer Quatsch. Er wird gesucht von denen, die deren Herz nach Frieden schreit, nach Frieden, der höher ist als alle von uns. Er wird gesucht und gefunden von Menschen, die ein lebendiges Gewissen haben und von der unendlichen Schuld in ihrem Leben wissen, und deren Herz schreit nach Vergebung der Sünden. Von solchen wird er gesucht und gefunden, denn er gibt Vergebung der Sünden. Er wird gesucht und gefunden von Menschen, die eine Tür suchen zum lebendigen Gott, die nicht genug haben mit Religion und Christentum, die ihn haben müssen. Ich bin die Tür, sagt Jesus. Sehen Sie, von den bekümmerten Seelen, die nicht dahin fahren wollen in ihren Sünden, sondern gern selig werden möchten, die im Sterben zur Herrlichkeit eingehen möchten, von denen wird er gesucht und gefunden. Und die kennen seine verborgene Herrlichkeit. Täuschen sich nicht in dem armseligen König, der nur mit ein paar Palmwedeln geehrt wird. Ich wünsche Ihnen, dass Sie seine heimliche Herrlichkeit kennen. Und täuschen Sie auch nicht in der armseligen Gemeinde der Gläubigen. Sehen Sie, zu mir kommt was jeden Tag einer und sagt, wenn Sie wüssten, was der und der, der in Ihre Kirche geht, was das für ein Heini ist, sagt, ach Mensch, weiß noch viel besser. Weiß alles, weiß sogar, wer ich bin. Und trotzdem, diese Gemeinde der Gläubigen wird in der Bibel genannt Heilige und Geliebte Gottes. Man täusche sich nicht in der heimlichen Herrlichkeit der Gemeinde Jesu Christi. Heilige und Geliebte Gottes. Und ohne die Gemeinde Jesu Christi in all ihrer Klartrigkeit wäre die Welt schon längst verfault wie ein Dorsch, den man vergessen hat, verfaulter Dorschkopf nicht, den man vergessen hat zu salzen. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Ihr sollt sein, ihr seid es. Man vertäusche sie in der verborgenen Herrlichkeit dieses Heilandes und seiner Gemeinde. Lasst die Welt spotten. Gebe Gott, dass wir Augen haben, die ins Verborgene dringen und das sehen und glauben. Und noch ein letztes. Wir wollten von den Palmen reden. Wir sagten, sie sprechen eine geistliche Sprache. Zweitens, sie zeugen von der Armseligkeit und der verborgenen Herrlichkeit dieses Herrn. Und drittens, jetzt schalten Sie noch einmal neu, diese Palmen weisen über sich hinaus. Stellen Sie das Bild noch mal vor Ihr Auge. Die Menschenmenge. Palme in Händen. In der Mitte der Heiland. Hosianna dem Sohne Davids. Schreien Sie. Singen Sie nicht. Schreien Sie. Brüllen Sie. War eine herrliche Begeisterung.
Es werden so viele kümmerliche Kerle angebrüllt mit Begeisterung, Filmschauspieler, nicht wahr, mit 5 Scheidungen hinter sich, da steht die Menge Heil, da sage ich, dann will ich schon lieber diesem Heiland Bewunderung entgegenbringen, nicht? Hat bestimmt mehr verdient. Da steht diese Menge. Meine Freunde, war das dieselbe Menge, die 5 Tage später schrie, kreuzige ihn? Da stand eine Volksmenge 5 Tage später vor dem Palast des Pilatus und schrie, kreuzige ihn. Waren es dieselben Leute? Ich weiß es nicht. Da streitet man sich drüber, nicht? Viele glauben, es sind dieselben gewesen. Und beweisen damit, dass man mit der Menge alles tun kann. Das glaube ich auch. Hat mal einer gesagt, man kann einen Saal von 10.000 Menschen glatt dazu bringen, dass sie alle ihr Todesurteil unterschreiben. Ich wünsche vom Leben zu Tod gebracht werden, wenn bloß die Musik lang genug spielt. Man kann die Menge zu allem bringen. Zum Hosianna-Schrein und zum Kreuzige-Schrein. Glaube ich auch. Davon bin ich überzeugt, nicht? So ist die Frage, sind das dieselben Leute gewesen? Meine Freunde, ich glaube es nicht, aber ich weiß es nicht. Aber es interessiert mich im Moment ernsthaft nicht. Denn diese jubelnde Menschenmenge mit den Palmzweigen, die sind ja eigentlich nur ein Abbild von einer fast gleichen Szene, die uns am Ende der Bibel der Offenbarung gezeigt wird. Da wird uns ein Bild gezeigt, auch Jesus in der Mitte, Palmenträger, die schreien. Ich will sie Ihnen wörtlich sagen, Offenbarung 7, da wird die vollendete Gemeinde gezeigt im Himmel. Und ich sah, heißt da, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Völkern und Sprachen und Zungen, vor dem Thron Gottes stehen und vor dem Lamm, das ist Jesus, angetan mit weißen Kleidern und Palmen in ihren Händen, schrien mit großer Stimme und sprachen, Heil sei dem Lamm, Hosianna, dem Sohne Davids. Verstehen Sie, da haben Sie sehen nochmal, aber in der Herrlichkeit. Ohne Zweifel, was mit denen jetzt 5 Tage später geschieht. Verklärt. Die Gemeinde der Vollendeten. Als der Johannes dieses Bild sieht von diesen himmlischen Palmenträgern, da sagt er, wer sind diese? Und da wird ihm gesagt, merkwürdiges Wort. Diese sind's, die ihre Kleider gewaschen haben im Blute Jesu. Wenn ich diesen Einzug Jesu in Jerusalem, dieses Adventsbild ansehe und die Palmen, dann ist mir so, wenn die Palmen hinweisen auf dieses Bild in der Herrlichkeit, auf die Palmenträger in der neuen Welt. Und mit diesem Bild möchte ich meine Predigt schließen. Mit diesem Bild der vollendeten Gemeinde, dieser Palmenträger um den Thron Jesu her. Sie am Ziel und der Eselsreiter, der übers Kreuz geht, in Herrlichkeit. O gebe Gott, dass wir einmal bei diesen Palmenträgern sind. Man kann verloren gehen. Bewegt mich sehr, dass hier wahrscheinlich Menschen sind, die nicht dabei sein werden. Weil sie noch und noch dem letzten Schritt für diesen Herrn aus dem Wege gehen. Man möchte dabei sein. Dazu müssen wir vor allem sein Blut kräftig in Anspruch nehmen. So steht hier, die ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes. Und so kommt es, dass ich diese Adventspredigt mit einem Vers aus der Passionszeit schließen muss. Herr, lass deine Todespein an mir nicht verloren sein. Wir wollen beten. Ich danke dir, Herr, mit all denen, die dich kennen und lieben, dass deine Herrlichkeit verborgen ist und dass sie nicht zu den flüchtigen, vergänglichen Herrlichkeiten der Welt gehören, an denen nur unsere Augen gesättigt werden, sondern dass an dir unser Gewissen, unsere Seele gesund werden kann. Oh, lass uns zu denen gehören, die dir auch die Palm ihres Herzens entgegentragen. Mein Herz soll dir grünen in stetem Lob und Preis und deinem Namen dienen, so gut es kann und weiß. Amen.